Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe unseres Podcasts Datenfreiheit. Mein Name ist Wolfram Banner und ich unterhalte mich heute mit dem Landesbeauftragten Dr. Stefan Brink nochmals über die Luca-App. Hallo Stefan.
Hallo Barney, grüß dich, freue mich.
Ja, sitzen wir hier doch nochmal zusammen, nachdem es schon mal einen Podcast über das Thema gegeben hat. Und ich dachte eigentlich, alle sind jetzt glücklich mit der Luca-App. Die Gastronomen freuen sich, dass sie jetzt endlich mal ein Mittel an der Hand haben, wo sie ja ziemlich papierlos zumindest arbeiten können. Jetzt habe ich mir hier ja jede Menge an Fragen notiert und würde es mal einfach mal ganz grundsätzlich anfangen.
Wenn ich gerade reingrätschen darf, Barney, deine Eingangsbemerkungen, eigentlich sollten alle irgendwie glücklich und zufrieden sein. Das ist genau so, wie du sagst, eigentlich sind wir in einer Situation, wo wir nicht nur eine Pandemie, sondern auch verschiedene Apps haben, mit der wir die irgendwie bekämpfen können. Aber wenn ich so in die Runde schaue, von Zufriedenheit kann wahrlich nicht die Rede sein. Es gibt eine massive Kritik, gerade auch in Bereichen der Netzcommunity, an der Luca-App, an den Landesregierungen, an der Rolle der Aufsichtsbehörden. Und das ist für mich jedenfalls ein wichtiger Grund, darauf einfach nochmal einzugehen. Und all die Fragen, die du auf einem langen Zettel stehen hast, so gut wie möglich zu beantworten, um unterm Strich eine Chance zu nutzen, die ganze Debatte ein bisschen zu versachlichen und auch nochmal zu erläutern, wie kommen wir zu unseren Einschätzungen, wie sind die Zusammenhänge. Es ist sehr, sehr viel im Umlauf, was aus meiner Sicht nicht so stehen bleiben sollte. Und klar, es ist auch immer ein Anlass, nochmal selbstkritisch zu überlegen, was für eine Rolle haben wir eigentlich gespielt, war das alles gut und richtig? Gibt es nicht bessere Lösungsmöglichkeiten? Also, du hast heute eine große Aufgabe, Barney.
Unbedingt, ja. Also Selbstkritik ist schon mal ein gutes Stichwort. Aber lass uns mal wirklich ganz grundsätzlich anfangen. Hm? Warum haben wir uns überhaupt mit dieser Luca-App beschäftigt? Es ist ja eine Berliner Firma, die die App anbietet. Wie bist du dazu gekommen, dich mit dieser App zu beschäftigen?
Muss ich ein bisschen ausholen. Im Rahmen der Beratung der Landesregierung, was die Pandemie und die Bekämpfung der Pandemie angeht, sind wir im wirklich intensiven Kontakt und haben auch schon im Herbst des letzten Jahres 2020 mit der Landesregierung gesprochen und ihr Vorschläge gemacht, wie aus unserer Sicht die Corona-Warn-App, die ja wirklich ein großer Erfolg ist mit über 26 Millionen Downloads, wie man die verbessern konnte. Von politischer Seite wurde immer wieder ganz stark kritisiert, die Corona-Warn-App bringt es nicht, die ist zwar häufig runtergeladen worden, aber offensichtlich trägt die nicht nennenswert dazu bei, die Pandemie in den Griff zu kriegen. Schuld daran ist der Datenschutz, heißt es dann immer. Das Ding ist dezentral organisiert und arbeitet nicht mit personenbezogenen Daten. Und daran liegt es wahrscheinlich, dass das nicht wirklich einen erkennbaren Effekt hat bei der Pandemiebekämpfung. Wir müssen uns was anderes überlegen. Wir müssen entweder die Corona-Warn-App aufbohren und damit harten, personenbezogenen Daten arbeiten oder irgendwas anderes muss passieren. Jedenfalls so geht es nicht weiter. Das war die Position nicht nur unserer Landesregierung, sondern von vielen Regierungen. Die waren unzufrieden. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Corona-Warn-App natürlich in der ersten Phase der Pandemie als Heilsbringer, digitales Wundermittel gegen die Pandemie angepriesen wurde, gar nicht so sehr von denjenigen, die sie bereitgestellt haben, nämlich Bundesregierung, Robert-Koch-Institut, sondern in der Öffentlichkeit so wahrgenommen. Das ist der Game-Changer sozusagen. Und das war es natürlich nicht. Das war eine überhöhte Anforderung oder Vorstellung. Und dann war die Enttäuschung groß und dann wurden die Landesregierungen immer unzufrieden. Und seitdem, seit Herbst 2020, reden wir mit der Landesregierung über die Frage, wie kann man denn die Corona-Warn-App verbessern? Und natürlich kann man die verbessern und nach dem, was wir hören, wird sie ja auch bald verbessert werden. Man kann insbesondere eine sogenannte Clustererkennung mit reinbauen, also ein Instrument, mit dem man sich an bestimmten Orten einchecken kann und damit auch klar machen kann, dass man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort befunden hat. Auch das bleibt anonym. Das heißt, da werden keine personenbezogenen Daten von A nach B transferiert, sondern da wird schlicht und ergreifend dann eine Meldung oder eine Warnung an den Nutzer der App rausgegeben werden. Achtung, du warst in einem Bereich, der war gefährlich. Lass dich testen, wende dich ans Gesundheitsamt, tu was, um sicherzustellen, ob du ein Risiko hast oder nicht. Da kommt das eine oder andere, aber Tatsache ist, die Regierungen sind mit diesen Vorschlägen nicht wirklich einverstanden gewesen. Die Regierungen haben gesagt, die Corona-Warn-App funktioniert nicht wegen zu viel Datenschutz. Wir setzen nicht darauf, dass wir mit anonymen Tools vorankommen. Wir wollen gerne, dass die Gesundheitsämter die Chance bekommen, potenziell Infizierte unmittelbar anzusprechen und sie, wenn es sein muss, auch unter Quarantäne zu stellen. Und das Hauptargument der Regierung war tatsächlich, dass es nur eine sehr geringe Zahl von Warnungen gab, die über die Corona-Warn-App ausgesprochen wurden. Und dass es tatsächlich so war, dass nicht jeder, der infiziert war und auch einen positiven Bescheid bekommen hat von seinem Labor und das möglicherweise auch über die Corona-Warn-App bekommen hat, dass der diese Informationen mit der Community geteilt hat. Also gesagt hat, Vorsicht Leute, ich bin einer von denen, bei denen ihr euch hättet anstecken können. Und daraus haben die Landesregierungen den Schluss gezogen, mit Freiwilligkeit läuft das nicht mehr. Wir brauchen tatsächlich eine personenbezogene Erfassung von Kontaktdaten und die müssen dann im Endeffekt auch den Gesundheitsämtern zur Verfügung stehen. Und da haben wir uns in gewisser Weise den Mund fusselig geredet, da haben wir in gewisser Weise auch jedenfalls unsere Regierung nicht davon überzeugen können, beim anonymen Konzept zu bleiben. Und haben uns auf die Suche gemacht, was könnte denn dort reinpassen und sind dabei auf die Luca-App gestoßen.
Das heißt, wir selber sind auf diese App gestoßen oder?
Ja, wir sind jetzt nicht der Entdecker in dem Bereich. Es gab tatsächlich nicht nur Aufsichtsbehörden, Datenschutzaufsichtsbehörden, die das schneller gesehen hatten, sondern auch tatsächlich schon eine längere, schon 2020 beginnende Debatte um so eine App, die zunächst mal hilft dabei, die Angabe der Kontaktdaten bei Veranstaltern, also in der Gastronomie zum Beispiel oder in Kinos oder bei Konzerten, diese Kontaktdaten nicht mehr händisch zu erfassen, wie es in den Corona-Verordnungen steht, sondern digital zu erfassen. Diese Debatte gab es schon relativ früh. Und dann sind wir tatsächlich selbst auf das Thema gestoßen. Ansatzpunkt dafür oder Bezugspunkt dafür waren tatsächlich unsere Bemühungen im Bereich Datenschutz und Kultur. Da haben wir jede Menge Beziehungen zu Kulturschaffenden auch. Und da wird die Corona-App eben auch sozusagen intensiv im Veranstalterbereich beworben auch als mögliche Lösung oder zumindest Unterstützung dafür, dass zukünftig wieder mehr Künstlerinnen und Künstler auftreten können. Das war unser Bezugspunkt, das haben wir uns angeschaut. Und dann haben wir die Landesregierung darauf hingewiesen, hier Freunde, wir sind doch im Gespräch darüber, ihr sucht doch was. Aus unserer Sicht ist das etwas, was in Betracht kommt. Und dementsprechend kam dann auch der Auftrag der Landesregierung, okay, schaut euch die Luca-App an und gebt uns eine Stellungnahme, beratet uns, ob wir die nehmen können, ob die datenschutzkonform einsetzbar ist oder nicht. Und genau das haben wir seit Januar dieses Jahres gemacht, haben uns intensiv mit der App auseinandergesetzt, haben auch sehr früh Kontakt aufgenommen mit den Anbietern, haben eine Menge Hinweise gegeben, was besser gemacht werden könnte, auch datenschutzrechtlich besser gemacht werden könnte. Das ist ein Produkt, das noch weiterentwickelt wird und weiterentwickelt werden muss, ganz klar. Das haben wir seit Januar begleitet und haben dann uns Mitte Februar erstes Urteil erlaubt, in dem wir gesagt haben, aus unserer Sicht geht das datenschutzrechtlich. Und wir finden es gut, wenn da solche Angebote sind, die die Corona-Warn-App auch genau in diesem Punkt ergänzen können. Und haben dann Anfang März unserer Landesregierung eine Stellungnahme gegeben, also die Landesregierung beraten. Das war ja deine Ausgangsfrage, wieso kümmern wir uns drum? Weil wir unsere Landesregierung beraten. Das ist eine zentrale Aufgabe der Aufsichtsbehörden, sich mit den Plänen und dem Verhalten der Landesregierung auseinanderzusetzen. Also haben wir diesen Beratungsjob gemacht, eine Stellungnahme gepinselt, die auch inzwischen online im Netz steht, die man nachlesen kann. Und ja, so kamen wir in diese Geschichte mit rein.
Ich sage ja einmal, wir haben echt einen interessanten Job hier unbedingt. Einer der Kritikpunkte lautet auch, dass man anstatt viel Geld für eine App auszugeben, hätten wir auch eine Verordnung anpassen können. Das heißt, man ändert die Verordnung so, dass statt Papier auch die App, die Luca-App funktioniert. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, ein Grundvorwurf in dieser Gesamtkonstellation lautet, warum setzt ihr noch dazu als Datenschützer auf die zweitbeste Lösung? Wieso setzt ihr nicht auf die beste Lösung und die beste Lösung heißt Corona-Warn-App oder vergleichbare Konstruktion, nur Umgang mit anonymisierten Daten, kein Einsatz personenbezogener Daten zur Pandemiebekämpfung. Warum weicht ihr davon ab? Eine Antwort darauf heißt, schlicht und ergreifend, weil das die Forderung ist, die sich aus der Gesetzeslage ergibt. Wenn wir in die Corona-Verordnung reinschauen, dann haben wir schon sehr, sehr früh dort drin eine Vorschrift, dass die Kontaktdatenerfassung etwa in der Gastronomie personenbezogen erfolgen muss. Das heißt, es ist auch klar, wenn wir eine App empfehlen, die in dem Bereich eine Leistung erbringt, zum Beispiel die Digitalisierung dieser Kontaktdaten, dann muss das tatsächlich etwas sein, was mit personenbezogenen Daten arbeitet. Das heißt, umgekehrt eben auch, die Corona-Warn-App kann diese Funktion nicht erfüllen. Und die ein Gegenargument heißt, naja gut, dann redet halt mit eurer Landesregierung darüber, dass ihr, dass die Corona-Verordnung dementsprechend geändert werden, dass das alles über die Corona-Warn-App läuft. Aber ich wiederhole mich in dem Punkt, die Landesregierung hat letztlich eine politische Prognoseentscheidung getroffen, dass wir die Pandemiekrise nicht dadurch beseitigen werden, dass wir auf Freiwilligkeit setzen, dass wir darauf setzen, dass jeder, der von seinem Infektionsrisiko weiß, sich schon vernünftig verhalten wird, sich testen wird und ein positives Testergebnis mit dem Gesundheitsamt oder der Community teilt. Die Landesregierung sagt, das hilft nicht, das reicht uns nicht, wir brauchen die Durchgriffsmöglichkeit der Gesundheitsämter. Und damit war schlicht und ergreifend die Corona-Warn-App draußen. Das kann man kritisieren, diese Grundentscheidung. Man kann auch einen ganz liberalen Standpunkt einnehmen und sagen, das werden die Bürger schon richten, die werden schon alle vernünftig sein. Es wird doch keiner infiziert zur Arbeit gehen oder infiziert in die Bahn steigen. Aber dann sagt die Landesregierung, wir haben unterm Strich nicht den Eindruck, dass das funktioniert. Hm. Und das kann man anders sehen, das sehe ich auch anders. Ich glaube tatsächlich, man könnte noch mehr Zutrauen in die Bevölkerung haben und in die Vernünftigkeit der Bevölkerung. Wer ist wirklich so bekloppt? Ja, oder das ist ja schon fast an der Grenze zum Kriminellen, wenn ich weiß, dass ich infiziert bin, dass ich andere Leute aufsuche und am Arbeitsplatz oder sonst wo nichts davon sage und in engen Kontakt komme. Da werden andere Menschen mit einer gefährlichen Erkrankung, potenziell sogar tödlichen Krankheit, in Kontakt gebracht. Also so wirklich bescheuert wird doch wohl keiner sein. Oder nur die allerwenigsten und auf die kommt es dann im Zweifelsfall bei einer Pandemie nicht an. Die Landesregierung hat sich auf einen anderen Standpunkt gestellt, den ich für jedenfalls vertretbar halte, zu sagen, nein, wir brauchen effektivere Maßnahmen, das geht nur mit personenbezogenen Daten und die Gesundheitsämter müssen auch Quarantäneanordnungen selbst durchsetzen können. Also das war aus meiner Sicht die Entscheidung, Corona-Warn-App wird es nicht sein.
Personenbezogene Daten ist ein gutes Stichwort. Es werden die ja wohl, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, all zentral auf einem Server gespeichert. Das ist doch sicherlich ein Punkt, den wir so nicht haben möchten.
Ja, wenn wir uns die Welt backen könnten, eine ideale Datenschützer-Wunschvorstellungswelt, Klammer auf, ob diese Welt für den Rest der Bevölkerung tatsächlich ein paradiesischer Zustand wäre, lasse ich mal offen. Wenn wir das könnten, würden wir genau auf der Linie der Corona-Warn-App weiterfahren. Ja, das ist ein Konzept, das ist ja auch offensichtlich angenommen worden. Über 26 Millionen Downloads ist ja ein Wort. Ja, das ist viel mehr, als wir dem Ding zugetraut haben. Ich hätte gedacht, naja, vielleicht 10, 15 Millionen. Aber das ist echt stark angenommen worden und auch gerade deswegen angenommen worden, weil das Konzept gut ist. Ja, und weil die Bürgerinnen und Bürger sagen, da sind nicht meine personenbezogenen Daten drin. Werde nicht geoutet oder zwangsgeoutet mit einer Infektion, sondern das bleibt alles noch meine Entscheidung, wie ich mit meiner Information, ich bin infiziert oder ich bin möglicherweise infiziert, umgehe. Und dementsprechend in der idealen Welt könnte man genauso weiterfahren. Ich habe aber, wie gesagt, Verständnis dafür, dass die Regierung auf personenbezogene Tools setzen. Und damit stellt sich die Frage, was haben wir im Angebot? Ja, was gibt es tatsächlich an verfügbaren Tools, die diese Anforderungen erfüllen? Und die Anforderungen sind ja auch noch, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr als nur zu sagen, anonym dezentral. Das ist anspruchsvoll genug, aber das reicht eben nicht. Sondern es müssen noch weitere Anforderungen erfüllt werden. Es müssen zwei wesentliche Gesichtspunkte erfüllt werden. Erstens, die Zettelwirtschaft in der Gastronomie und bei den Veranstaltern muss aufhören. Das ist an sich schon ein Datenschutzproblem, mit dem wir intensiv beschäftigt worden sind. Darüber haben wir das letzte Mal schon erzählt bei unserem Podcast zur Luca-App, dass das ein wichtiger Beweggrund für uns Datenschützer war, zu sagen, deswegen steigen wir da ein, weil die Zettelwirtschaft echt nicht gut war. Ja, da ist ganz abgesehen davon, dass auch viele Veranstalter überfordert waren. Die sollten dann ja zum Teil noch überprüfen, sind die Einträge plausibel, sind sie nicht plausibel. Ist übrigens ein Grundproblem, das die Luca-App auch trifft, ja, dass man da natürlich auch falsche Informationen reinpacken kann. Aber wir haben in erster Linie auch die Problematik, dass dort dann Kontaktdaten stehen auf einer Liste und andere reingucken können und die nutzen und die abfotografieren und ins Netz stellen und Anrufe machen, die nicht sein sollen. Also richtig viel Unfug machen. Deswegen eine Forderung der Veranstalter selbst, der Gastronomen, der Kinobetreiber, der Konzertanbieter soll diese Kontaktdaten gar nicht sehen können. Die sollen vor ihm verschlossen sein. Erste Forderung. Und zweite Forderung muss sein, die Gesundheitsämter müssen in der Lage sein, das Zeug zu lesen. Also tatsächlich diese Kontaktdaten in die Hand zu bekommen. Und ja, dann wird es eng. Ja, dann ist die Frage, gibt es in dem Bereich ein Angebot, das einen dezentralen Ansatz fährt? Nach unserer Kenntnis nein. Und dann die Frage, ja, was ist dann die zweitbeste Möglichkeit? Und vor dem Hintergrund sind wir der Bitte der Landesregierung nachgekommen, die Luca-App zu checken.
Darf ich da vielleicht noch einhaken? Gerade mit so einem zentralen Datenbestand habe ich natürlich die Möglichkeit, Bewegungsprofile aufzuzeichnen. Das kann man positiv sehen seitens der Gesundheitsämter, vielleicht auch negativ seitens einem Anwender. Wie stehen wir da dazu?
Ja, also es wird eine App sein müssen, die personenbezogene Daten verarbeitet. Und dadurch, dass ich mich an bestimmten Locations einchecke, wird auch dadurch, jedenfalls durch die Kombination oder die Sammlung dieser Informationen, ein Bewegungsprofil entstehen. Ja, wenn ich morgens, was weiß ich, mich in der Bäckerei einchecke und dann beim Arbeitsplatz und dann mittags im Restaurant und nachmittags mich noch mit Freunden treffe und abends ins Kino gehe, dann entsteht schon das Bewegungsprofil, das wir ja, als Datenschützer schon immer vor Augen haben, wenn wir über Ortung von Handys zum Beispiel nachdenken oder wenn wir über Navigationssysteme nachdenken. Da entstehen halt doch eine Menge personenbezogene Daten. Und wenn die dann noch bei einem privaten Anbieter liegen und das Ganze noch in einem, sage ich mal, Gesundheitskontext, darum geht es ja unterm Strich, eine Pandemie zu bekämpfen, dann ist das eine datenschutzrechtliche Situation, die nach Lösungen ruft. Und die Lösung, die die Luca-App in dem Bereich anbietet, heißt Verschlüsselung. Und zwar Verschlüsselung nicht nur gegenüber dem Veranstalter, sondern eben auch gegenüber den staatlichen Stellen, die nachher diese Informationen haben sollen, nämlich den Gesundheitsämtern, und Verschlüsselung, ganz wichtig, gegenüber dem Anbieter selbst. Also so ein Produkt wird sich datenschutzrechtlich nur rechtfertigen lassen, wenn der Anbieter der App nicht auch selbst auf diese Bewegungsdaten und in der Summe auf Bewegungsprofile zugreifen kann.
Was darf denn der private Hersteller überhaupt mit den Daten machen, dann letztendlich?
Der Anbieter, also in dem Fall die Luca-App, erbringt eine Funktion zunächst mal für den Veranstalter. Der Veranstalter ist nach der Corona-Verordnung verpflichtet, die Kontaktdaten seiner Besucher aufzunehmen. Das macht er, indem er einen QR-Code anbietet, den der mit der Luca-App dann eingelesen wird. Und dann wird verschlüsselt diese Information beim App-Anbieter, bei der Luca-App, gespeichert und wartet dort darauf, und zwar in verschlüsselter Form darauf, dass sich ein Gesundheitsamt meldet und sagt, wir hätten gerne die Daten, die ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer bestimmten Location dort abgespeichert habt, weil wir in der Gastronomie zum Beispiel an einem bestimmten Datum, zu einer bestimmten Uhrzeit einen Infizierten hatten, der da rummarschiert ist. Und dadurch besteht die konkrete Gefahr, dass Menschen im Umkreis dort sich infiziert haben. Da hätten wir jetzt gerne die Kontaktdaten. Also das wird in der Regel sein eine Handynummer. Das werden Angaben sein über Name, über den Namen des Betroffenen. Und an diese Daten kommt dann das Gesundheitsamt ran, indem sie bei der Luca-App anklopfen und sagen, wir hätten die gerne. Die Luca-App sagt, um euch die Daten zu geben, damit ihr sie lesen könnt, braucht ihr das Go des Veranstalters, also des Gastronomen. Und dann können die Gesundheitsämter die Daten, die freigegeben wurden vom Veranstalter, bei sich entschlüsseln und können dann, und das ist der riesige Vorteil, nicht mehr auf der Basis von irgendwelcher Zettelwirtschaft, sondern auf der Basis von digitalisierten Kontaktangaben die Betroffenen unmittelbar kontaktieren und sagen, hier Freund, du warst dann und dann in der Kneipe, das ist ein Risiko, mach bitte den Test. Oder wir gehen davon aus, dass du infiziert bist, stell dich mal vor, lass dich mal untersuchen und dann eben auch in der Lage sind, im Einzelfall Quarantäneanordnung auszusprechen, wenn sich das bestätigt.
Aber muss ich schon im Klaren sein, dass der Dienstanbieter von Luca natürlich den Code von seinem Programm jederzeit ändern kann, dann dementsprechend auch Daten missbrauchen kann. Das lässt sich ja grundsätzlich gar nicht verhindern.
Das stimmt, auch da muss man technische Hürden einbauen, damit er das nicht so ohne weiteres kann. Wir Datenschützer sind nicht so naiv zu glauben, dass nur weil ein Anbieter sagt, das würde ich niemals tun und das ist gar nicht meine Absicht, dass man sagen, okay, wenn das so ist, dann sind wir zufrieden und ziehen uns zurück. Nein, auch da kann man Hürden einbauen. Da kann man insbesondere diese Verschlüsselungsarchitektur, die da eingesetzt wird, nochmal stärken. Nicht nur technisch stärken, indem halt ein besonders hoher Sicherheitsgrad erreicht wird, sondern auch indem Dritte einbezogen werden, die sozusagen eine Treuhänderstellung einnehmen. Bei der Luca-App ist da eine Konzeption, dass die Bundesdruckerei einbezogen wird und sozusagen Herrin der Schlüssel ist, also insbesondere aufpassen kann, was machen denn die Gesundheitsämter, was machen denn die Veranstalter, was macht denn die Luca-App selbst mit diesen Schlüsseln. Das ist ein gängiges Verfahren, durch die Einbeziehung von Dritten die Sicherheit einer solchen Anwendung zu steigern.
Einer Kritikpunkte lautet auch, den ich selber jetzt noch gar nicht verstanden habe, da geht es um die Finanzierung. Die Fanta 4 sind ja Investoren und verdienen natürlich dementsprechend auch Geld damit, für mich selbstverständlich. Möchtest du dazu vielleicht auch noch was sagen?
Ja, das ist jedenfalls in der öffentlichen Debatte spielt das eine gewisse Rolle. Da kann ich nur sagen, dem Thema gegenüberstehen Aufsichtsbehörden extrem neutral, ja, dass Datenverarbeiter in sehr, sehr vielen Bereichen tatsächlich Private sind, ist eine Selbstverständlichkeit. Dass wir öffentliche und private Stellen durchaus anders im Blick haben als Aufsichtsbehörden, das stimmt natürlich, aber auch da muss man genau hingucken. Mein Grundvertrauen darin, dass öffentliche Stellen keinen Mist machen mit personenbezogenen Daten, ist höher, als wenn Daten zum Gegenstand eines Geschäftsmodells gemacht werden. Da würde ich sagen, ist die Versuchung von privater Seite aus auch mal über die Stränge zu schlagen etwas höher. Ich habe ein hohes Vertrauen gehabt in öffentliche Stellen vor der Pandemie, dass sie keine Fehler machen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, schon gar nicht bei Gesundheitsdaten. Das Vertrauen hat etwas gelitten, ehrlich gesagt, in der Pandemie. Ich habe viel Fehlverhalten gesehen, auch von öffentlichen Stellen. Unterm Strich würde ich sagen, beide Verarbeiter, sowohl die staatlichen als auch die privaten, bedürfen der Aufsicht. Aber dass sich Private mit den Daten, private Anbieter mit den Daten von Personen befassen, ist jetzt keine große Besonderheit. Klar, da stehen gesellschaftliche Debatten im Hintergrund, das ist wohl damit gemeint. Darf man im Rahmen der Pandemie Geld verdienen? Da halten wir uns als Datenschützer raus, aber jedenfalls sagen wir, das ist normal, dass auch Private in dem Bereich Angebote machen. Umgekehrt muss man sehen, wir selbst als Datenschützer, als Aufsichtsbehörden jedenfalls, sind wir ja auch Teil des Staates. Das heißt, wir sind auch Institutionen, die Grundrechte einschränken, zum Beispiel die Grundrechte der privaten Anbieter. wir beaufsichtigen die, wir machen Anordnungen, wir untersagen den Sachen. Und alles, was wir in dem Bereich machen, ist rechtfertigungsbedürftig. Also zu einem Privaten hinzugehen und zu sagen, ach du, das mit der Luca-App ist keine so gute Idee, lass das mal. Oder man hört so viel Schlechtes von euch, ich glaube, ihr verschwindet mal besser vom Markt. Das wird nicht sein, was Aufsichtsbehörden tun können. Ja, sondern dass wir Aufsichtsbehörden sind immer rechtsgebunden. Und da ist die sozusagen die privatwirtschaftliche Organisation kein Kriterium, an dem wir in irgendeiner Form Anstoß nehmen würden. Es macht natürlich einen wesentlichen Unterschied, dass die Corona-Warn-App im Wesentlichen von öffentlichen Stellen angeboten und betrieben wird. Das heißt nämlich schlicht und ergreifend, sowas lässt sich ohne eigenes Geschäftsmodell steuerfinanzieren. Und die privaten App-Anbieter, es gibt ja weit mehr als Luca, es gibt ja viele andere, die auch Ähnliches anbieten auf den ersten Blick, also zum Beispiel diese Kontaktdatenerfassung digitalisieren. Die haben natürlich private Geschäftsmodelle, das heißt, die müssen gewinnorientiert arbeiten. Man kann das auch pro bono machen, super, freuen wir uns auch, aber das ist kein datenschutzrechtliches Kriterium in dem Bereich. Hm.
Kommen wir zurück zu Zugriff durch die Gesundheitsämter. Die sollen alle einen gemeinsamen Tagesschlüssel haben. Und das wird auch als Kritik angesehen. Mhm.
Auch da kann man mit Sicherheit drüber nachdenken. So wie ich insgesamt sage, in Bezug auf die Luca-App, wir haben aus meiner Sicht die Debatte an einem Punkt, wo es nicht mehr sonderlich konstruktiv zugeht, sondern wo tatsächlich eher versucht wird, Argumente zu finden, um die Luca-App auszuknipsen. Wenn wir ein Problem lösen wollen, nämlich die Pandemie tatsächlich sinnvoll zu bekämpfen, und wenn wir den Plan, den die Landesregierung haben, umsetzen wollen, dann bin ich eigentlich ehrlich gesagt für jeden dankbar, der dort Vorschläge macht. Und mir wäre sehr daran gelegen, dass wir diese Debatte fair führen und konstruktiv führen, sodass es überhaupt kein Zweifel ist, dass jede Kritik geäußert werden soll. Und die Luca-App soll jetzt, wo sie auch mit staatlichen Mitteln finanziert wird, die wird quasi über die Gesundheitsämter finanziert, dann gibt es sehr, sehr guten Grund, die auf Herz und Nieren auch in der Gesellschaft zu überprüfen. Und jede Schwachstelle, die man findet, ist gut, aber bitteschön nicht, um ihr das Licht auszublasen, sondern um sie zu verbessern. Darauf kommt es doch an. Es kommt doch nicht darauf an, dass wir mögliche Hilfsmittel, zumal in der Pandemie, jetzt vom Markt fegen, mit möglichst großartigen und endgültigen Bewertungen, sondern es kommt darauf an, die Hilfsmittel, die wir haben, so gut wie möglich auszugestalten.
Also du würdest durchaus auch selber sagen, dass die App noch nicht ausgereift ist?
Sie ist so weit ausgereift, dass wir seit Mitte Februar sagen, sie ist datenschutzkonform, sie kann datenschutzkonform betrieben werden. Sie ist verbesserungsfähig, das ist überhaupt kein Zweifel. Es ist aber auch bei so einem Produkt überhaupt keine Besonderheit. Wird natürlich die Kritik geäußert, wieso steckt ihr Staatsknete in ein Produkt, das noch nicht ausgereift ist? Und da ist meine Antwort in dem Bereich schlicht und ergreifend, es ist Pandemie. Es ist eine Situation, wo wir alle mehr oder weniger genervt, mehr oder weniger gefährdet, mehr oder weniger geschädigt in einer ganz schwierigen Situation stecken und eben nicht die große Option haben zu sagen, ich wünsche mir eine App, die so und so aussieht. Und in 3 bis 4 Jahren haben wir die, schon in einem halben Jahr wäre zu spät. Wir brauchen den Kram jetzt. Und wir müssen tatsächlich das bestmögliche Produkt in dem Bereich einsetzen. Wir verhandeln als Datenschützer nicht über die Frage, ob wir irgendeinen Rabatt geben bei den geltenden Datenschutzgesetzen. Das dürfen wir nicht, das machen wir auch nicht. Das heißt, wenn wir Sachen prüfen, dann prüfen wir die ernsthaft und wir prüfen sie anhand der Gesetze, die einschlägig sind, und wir geben da keinen Corona-Rabatt. Auch das hat mich geärgert in der Debatte, wenn dann so getan wird, als hätten wir nur mit einem halben Auge drauf geschaut. Nein, wenn wir uns dazu äußern, meinen wir das genauso. Und unsere Aussagen sind belastbar und ich lade ganz herzlich alle ein, sich unsere Stellungnahmen anzuschauen und zu gucken, was daran stimmt nicht. Auch wir sind mit Sicherheit nicht fehlerfrei in dem Bereich, aber dann möchte ich ganz gerne eine sachliche Debatte darüber, wo haben wir denn eine Fehleinschätzung. Und mit Verlaub, ich habe bisher nicht gesehen, dass wir unsere Stellungnahme vom 2. März 2021 an die Landesregierung korrigieren müssten. Es gibt, auch darauf sind wir hingewiesen worden, und dafür bin ich dankbar, 1, 2 Schreibfehler in dem Ding, dem 12-seitigen Ding. Aber inhaltlich haben wir ehrlich gesagt keine Punkte gehört bislang in der Debatte, die uns von unserem Urteil abbringen würden.
Kommen wir zur Corona-Warn-App. Die soll es auch bald so Ähnliches leisten wie die Luca-App. Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen?
Ja, ich kann jedenfalls dazu sagen, dass mich das sehr freut, dass die Corona-Warn-App weiterentwickelt wird. Das ist eine der Vorschläge, die wir wirklich seit Herbst 2020 nicht nur mit unserer Landesregierung diskutieren. Und es gab ja auch schon sehr früh sehr gute Vorschläge, wie man die weiterentwickelt. Leider ist der Drang oder der Druck, die Corona-Warn-App fortzuentwickeln, offensichtlich nicht so als so dringend empfunden worden. Ich hätte mir vorstellen können, dass wir uns sehr viele Debatten ersparen, wenn die Corona-Warn-App zeitig weiterentwickelt worden wäre. Und dann wäre vielleicht auch ein Fenster gewesen dafür, dass die Landesregierung gesagt hätten, wir probieren das mal tatsächlich ohne personenbezogene Daten. Und das wäre eine Idealsituation gewesen, ja? Dass wir eine frühe Veränderung der Corona-Warn-App gehabt hätten mit Check-in-Funktion, die dann mal hätte zeigen können, was sie kann. Die Situation haben wir aber leider nicht. Wir haben auch da zu viel Zeit verloren und jetzt ist der Druck halt in eine andere Richtung gekommen. Tatsache ist leider, man muss es sagen, mit der Corona-Warn-App, auch mit der angekündigten Verbesserung der Corona-Warn-App, kann man künftig nicht in Restaurants einchecken oder bei Veranstaltungen einchecken und dabei die Anforderungen der Corona-Verordnung erfüllen. Die Corona-Verordnungen der Länder sehen alle ein bisschen anders aus. Unterm Strich geben sie die Möglichkeit für die Veranstalter, zwei unterschiedliche Formen der Kontakterfassung vorzunehmen. Entweder die händische, die kennen wir schon, die Zettelwirtschaft, die wollten wir abgeschafft sehen. Oder, und ich zitiere jetzt mal aus der geänderten Corona-Verordnung in Baden-Württemberg, § 6 Absatz 4, es gibt auch die Möglichkeit für den Veranstalter, die Erhebung und Speicherung durch ihn in einer nicht lesbaren, Ende-zu-Ende verschlüsselten Form nach dem Stand der Technik vorzunehmen, solange sichergestellt ist, dass das zuständige Gesundheitsamt die Daten im Falle einer Freigabe durch den zur Datenverarbeitung Verpflichteten in einer für das Gesundheitsamt lesbaren Form erhält. Ist jetzt Juristenkram, tut mir leid, aber in der Sache steht dort drin, ich kann mich in der Gastronomie, im Kino, beim Veranstalter nur dann einchecken, wenn meine Kontaktdaten vom Veranstalter gegenüber dem Gesundheitsamt freigegeben werden können und das Gesundheitsamt diese Daten auch lesen kann. Und das ist jetzt eine Leistung, die die Corona-Warn-App natürlich nicht erbringen kann, weil sie nicht erbringen soll. Also auch mit Änderungen wird die Corona-Warn-App, die ich nach wie vor befürworte, ich habe sie selbst auch geladen, ich nutze sie auch, die wird nicht dazu führen, dass ich mich einfach so einchecken kann. Es gibt eine Check-in-Funktion und es gibt dann möglicherweise Warnungen, die ich darüber kriege. Aber der Gastronom, der Veranstalter darf mich nicht reinlassen in dem Bereich, sondern er muss sagen, dann trägst du dich bitte händisch in die Liste ein oder du musst dich zum zweiten Mal mit der Luca-App einchecken.
Können wir schon sagen, dass die Luca-App ein Antreiber ist oder der Erfolg der Luca-App ein Antreiber ist für die Corona-Warn-App?
Man kann das sozusagen friedlich zuordnen und das haben wir übrigens auch von Anfang an auch im ersten Podcast zu dem Thema gesagt, die ergänzen sich und die ergänzen sich gut. Aber ja, in der öffentlichen Wahrnehmung sieht das anders aus. Auch dafür gibt es Gründe. Ich will das nicht kleinreden oder nicht von der Hand weisen. Es gibt auch Verhaltensweisen, auch von Landesregierungen, die schwierig sind. Die zum Beispiel die Nutzung der Luca-App zumindest nahelegen. Dass sie Veranstaltern sagen, ihr könnt entweder händisch die Kontaktdaten eurer Besucher erfassen oder das Ganze über die Luca-App dokumentieren. Das halte ich für einen gravierenden Fehler, sowas zu machen. Das darf nicht sein. Das ist zum einen sehr unfair den Mitbewerbern von Luca gegenüber. Wenn ich also ein bestimmtes Produkt in die Verordnung reinschreibe, das heißt ja nichts anderes, dass alle anderen vom Markt fliegen. Es ist jetzt kein Datenschutzproblem, aber es ist offenkundig ein Wettbewerbsproblem. Das haben wir in Baden-Württemberg besser gelöst. Auch da haben wir die Landesregierung intensiv beraten und sind eben zu diesem Punkt gekommen, dass wir beschreiben, was die App können soll. Und das, was dort gefordert wird, das kann die Luca-App. Auch da muss ich ganz deutlich dazu sagen, wir haben noch eine ganze Reihe von weiteren Interessenten, die sich von unserem Haus eine Expertise geben lassen wollten, dass sie datenschutzkonform arbeiten. Und wir haben bisher keine dieser Apps, wir prüfen noch bei einigen, aber wir haben noch im Ergebnis keine andere App gefunden, die diese Anforderungen erfüllt. Wir haben jetzt keinen Überblick über den gesamten Markt und es nach wie vor sind alle herzlich eingeladen, die in dem Bereich was konstruiert haben und die sagen, wir können dasselbe wie die Luca-App oder wir sind sogar noch besser, was ich nicht ausschließe, dass es das gibt. Und was mich freuen würde, wenn es so wäre, wir schauen uns das gerne an. Bisher haben eine ganze Reihe von Anbietern ihr Ersuchen an uns zurückgezogen, weil sie unsere Anforderungen nicht erfüllen wollten. Da müssen sie bestimmte Unterlagen vorlegen, bestimmte Erklärungen abgeben oder weil wir schlicht und ergreifend bei der Prüfung festgestellt haben, das, was ihr versprecht, das könnt ihr gar nicht.
Kommen wir zum nächsten Kritikpunkt. Das ist die Datenschutzfolgenabschätzung. Gibt es die für die Luca-App? Falls nein, benötigt die keine?
Es gibt, da muss ich jetzt ganz genau formulieren, weil das auch mich tierisch geärgert hat, ehrlich gesagt, in der öffentlichen Darstellung, auch in dem, was der ein oder andere Presseschaffende in dem Bereich produziert hat. Gut, aber ist jetzt auch nicht Aufgabe einer Datenschutzaufsichtsbehörde, Presseschelte zu betreiben. Ich war also enttäuscht darüber, wie diese Debatte gelaufen ist. Es gab schon sehr früh, schon als wir die ersten Kontakte zu Luca hatten, gab es dort Entwürfe zum Thema Datenschutzfolgenabschätzung. Dazu muss man sagen, wenn wir in den Artikel 35 der Datenschutzgrundverordnung reinschauen, dann kann man durchaus in dieser Konstellation darüber nachdenken, ob das, was da geschieht, von der Datenschutzfolgenabschätzung abgefedert sein sollte. Die wird immer dann notwendig, wenn bei der Datenverarbeitung ein besonderes Risiko gesehen wird, ein hohes Risiko wird gefordert von Artikel 35 Absatz 1. Und das kann man natürlich hier im Bereich, wo es um Ortsdaten geht, um Bewegungsprofile, die entstehen können, kann man das durchaus so sehen. Ob es hier um Gesundheitsdaten geht, das wird in der öffentlichen Debatte immer wieder behauptet. Da würde ich mal ein vorsichtiges Fragezeichen setzen, nämlich die Tatsache, dass ich irgendwo in der Kneipe war oder im Kino, ist kein Gesundheitsdatum. Zum Gesundheitsdatum wird das Ganze ja erst über die Motivation der App, die soll helfen, insbesondere den Gesundheitsämtern helfen, möglichst schnell an potenziell Infizierte ranzukommen. Aber diese Zwecksetzung wird erst relativ spät im Prozess eingeführt und ein Gesundheitsdatum entsteht tatsächlich erst dann, wenn das Gesundheitsamt zur Auffassung kommt, dass ein bestimmter Nutzer der Luca-App einem besonderen Risiko ausgesetzt war oder infiziert ist oder was auch immer. Aber vorher ist das Ding kein Gesundheitsdatum. Da wird häufig verwechselt die Motivation der App, die soll helfen mit dem, was tatsächlich verarbeitet wird. Und das sind Angaben, wann, wer, an welcher Stelle, wo eingecheckt ist. Dass die Daten von Relevanz sind und dass die auch durchaus zu bedrohlichen Zwecken genutzt werden können, überhaupt kein Zweifel. Das muss man uns Datenschützern nicht erklären. Aber genau hingucken, ist es ein Gesundheitsdatum oder nicht. Die ganze Debatte ist an einem anderen Punkt für mich wirklich nur schwer zu verstehen. Nämlich, wenn behauptet wird, Luca, also der App-Anbieter, müsste eine Datenschutzfolgenabschätzung haben und er müsste sie vorlegen, / er müsste sie veröffentlichen. Erster Punkt, braucht Luca selbst eine Datenschutzfolgenabschätzung? Antwort, natürlich nicht. Die Datenschutzfolgenabschätzung muss der Verantwortliche für die Datenverarbeitung produzieren. Und verantwortlich in diesem Kontext ist nach unserer Auffassung nicht der App-Betreiber. Der ist ein sogenannter Auftragsverarbeiter. Das heißt, der unterstützt den Veranstalter auf der einen Seite und die Gesundheitsämter auf der anderen Seite, ihr Ding zu machen. Und in dem Kontext ist die Luca-App ein Dienstleister. Und Dienstleister fertigen keine Datenschutzfolgenabschätzung an. Erster Punkt. Zweiter Punkt, muss man sowas offenlegen? Antwort, klar, nein. Das ist sogar nicht unproblematisch, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht. In der Datenschutzfolgenabschätzung denkt der Verantwortliche darüber nach, was kann denn Schlimmes mit meiner Anwendung passieren? Wo kann mir denn jemand reingrätschen? Wo sind denn besondere Risiken? Wenn ich diese besonderen Risiken öffentlich auswälze, mache ich möglicherweise mein Produkt in besonderer Weise angreifbar. Das schließt nicht aus, dass man über die Datenschutzfolgenabschätzung auch öffentlich diskutiert oder dass man sehr offensiv damit umgeht. Aber rechtlich geboten nach der Datenschutzgrundverordnung ist das überhaupt nicht. Also für so eine Forderung habe ich wenig Verständnis. Ich kann mir vieles vorstellen und befürworte es auch, aber nicht als Aufsichtsbehörde, sondern als sozusagen allgemeiner Datenschützer, wenn man möglichst transparent ist in den Bereichen. Das ist so ähnlich wie die Forderung nach Offenlegung des Quellcodes. Ja, das ist keine Forderung, die sich aus der Datenschutzgrundverordnung ergibt. Das ist auch nichts übrigens, was wir Aufsichtsbehörden mal ebenso machen könnten. Zu einem App-Anbieter gehen und sagen, ach, zeig uns mal den Quellcode, wir wollen mal gucken, wie gut du so bist. Das ist nicht zulässig. Ich kann natürlich mir auch im Einzelfall den Quellcode vorlegen lassen, aber dazu brauche ich Anhaltspunkte als Aufsichtsbehörde, dass dort im Quellcode sich Informationen finden, die dafür sprechen, dass die Datenverarbeitung rechtswidrig sind. Ich kann nicht einfach mal so ins Blaue hinein sagen, ach, mir quält deine Nase, ich lege mir mal den Quellcode vor. Umgekehrt, und das muss man aber eben dann auch differenziert behandeln, spricht sehr, sehr viel dafür, gerade unter dem Gesichtspunkt der Vertrauenswürdigkeit einer Anwendung, dass in all diesen Bereichen, in Gottes Namen auch im Bereich der Datenschutzfolgenabschätzung, total transparent vorgegangen wird. Natürlich ist es sinnvoll, und wir haben auch Luca in dem Sinne beraten, legt euren Quellcode offen, es gibt Misstrauen euch gegenüber in der Gesellschaft und ihr könnt das am einfachsten ausräumen, indem ihr zeigt, wir haben in Bezug auf den Quellcode nichts zu verbergen, da habt ihr den Kram. Das haben sie jedenfalls, wenn ich es richtig sehe, teilweise gemacht. Ich sage nochmal, das ist keine Verpflichtung nach der Datenschutzgrundverordnung, das zu tun. Und dann muss ich auch wieder was Kritisches sagen. Ich finde es schade, dass der Umstand, dass so ein Quellcode offengelegt wird, nochmal, ohne eine Rechtsverpflichtung dazu zu haben, dass der in erster Linie dazu genutzt wird, um die Anbieter einer App als Dilettanten, Idioten, unfähig oder sonst was darzustellen. Es ist nach dem, was ich mitbekomme, ich habe mir da kein eigenes Urteil zu bilden, möglicherweise beim Quellcode zu Dingen gekommen, die nicht so besonders schön sind. Möglicherweise sind da auch im Bereich des Urheberrechts oder der Informationspflichten Dinge geschehen, die jenseits des Datenschutzes rechtlich fragwürdig sind. Wie gesagt, nicht mein Bier, das zu beurteilen, aber mir gefällt nicht an der Debatte, dass dieser Schritt hin auf mehr Transparenz, ich lege mal den Quellcode offen, im Wesentlichen dazu benutzt werden soll, eine App abzuschießen, anstatt zu sagen, wunderbar, jetzt wird mit offenen Karten gespielt und wir, wenn wir wollen, dann nutzen wir die Möglichkeit, uns das anzuschauen und geben euch Hinweise, wo irgendwas nicht passt. Und zwar nicht, um was kaputt zu machen, sondern um etwas zu verbessern. Das würde uns, glaube ich, allen mehr helfen.
Ich möchte trotzdem noch mal bei dem Punkt ein bisschen bleiben bei der Datenschutzfolgenabschätzung. Gibt es da für den Veranstalter oder auch für den Gastronomen irgendwas zu beachten in der Richtung?
Na klar. Deswegen fanden wir die Idee von Luca auch total sinnvoll, eine Datenschutzfolgenabschätzung anzufertigen. Nicht für sich, ich sage es noch mal, dazu sind sie rechtlich überhaupt nicht verpflichtet, weil sie kein Verantwortlicher sind. Aber natürlich hat so eine App nur dann einen Erfolg, wenn sie auch rechtskonform genutzt werden kann. Und soweit es um Bewegungsprofile geht, in Bezug auf die Veranstalter, oder soweit es um Gesundheitsdaten geht, in Bezug auf die Gesundheitsämter, ist es sehr, sehr naheliegend, das ist auch nicht in allen Fällen zwingend, aber es ist sehr naheliegend, dass dort Datenschutzfolgenabschätzungen angefertigt werden. Und das wird der einzelne Gastronom und das wird auch der, ich nenne immer den Kinobetreiber von mir aus, die Bäckerei, wird das nicht ohne weiteres können, ja, so eine Datenschutzfolgenabschätzung anzufertigen. Und da ist es natürlich, wenn man ein Produkt auch in die Fläche bringen will, total sinnvoll, ein Muster anzubieten, wo jedenfalls aus Sicht des App-Anbieters die wesentlichen Punkte erklärt sind, die für eine Datenschutzfolgenabschätzung, die der Veranstalter oder das Gesundheitsamt machen muss, brauchbar sind, nützlich sind. Und deswegen so ein Muster anzufertigen, so eine Grundlage anzufertigen, total sinnvoll, aber nochmal, bitte genau hinschauen, wer ist eigentlich verantwortlich. Ich will, wir wollen wirklich die Debatte so offen und klar wie möglich führen. Es gibt eine Konstellation, wo man darüber nachdenken kann, ob der App-Anbieter nicht vielleicht doch verantwortlicher ist. Und zwar, wenn man nicht die Konstruktion wählt, die Luca gewählt hat, nämlich zu sagen, wir sind Auftragsverarbeiter, sondern wenn man von einer gemeinsamen Verantwortlichkeit ausgeht, Artikel 26 Datenschutzgrundverordnung zwischen Veranstalter, App-Betreiber und möglicherweise auch noch den Gesundheitsämtern. bei so einer gemeinsamen Verantwortlichkeit passiert ein, ja, etwas, was datenschutzrechtlich nicht so schön ist. Da wird so eine Mischkiste aufgebaut, wo nachher keiner mehr so genau weiß, wer macht jetzt eigentlich was, wer erfüllt die Auskunftsansprüche, wer ist für die Datenschutzinformationen zuständig und wer macht die Datenschutzfolgenabschätzung. Man kann rechtlich vertreten, zu sagen, dort gibt es eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Wenn man das macht, dann ist Luca jedenfalls näher dran, eine Datenschutzfolgenabschätzung zu machen. Aus meiner Sicht müssen die das immer noch nicht machen, sondern ist immer noch der Veranstalter oder das Gesundheitsamt näher dran. Aber dann kommen sie jedenfalls in die Nähe. Insofern ist es auch sinnvoll, eine Datenschutzfolgenabschätzung zu haben. Aber ich sage nochmal, die Konstruktion, die wir angenommen haben, dass nämlich die App-Betreiber Datenauftragsverarbeiter sind, ist naheliegender.
Hm. Vielen Dank, das war jetzt wirklich eine sehr umfassende Antwort auf das Thema. Ganz kann ich dich noch nicht loslassen. Findest du nicht, dass deine Pressemitteilung am 14. Februar dann doch zu früh rausgegangen ist?
Ja, das ist ein Vorwurf, den können wir uns gefallen lassen. Aber auch da muss man genau hingucken. Wir haben die PM insofern nicht zu früh rausgegeben, weil wir zu diesem Zeitpunkt uns schon ein wirklich gutes Bild von der App gemacht haben. Und wir also zum damaligen Zeitpunkt und offensichtlich bis heute auch unwiderlegt einschätzen konnten, das Ding ist datenschutzkonform. Und wir sind, und da packe ich mir durchaus auch an die eigene Nase, mit Sicherheit keine Behörde, die mal möglichst lange nichts macht und dann mal abwartet und dann sich entscheidet, doch lieber was anderes zu machen, sondern wir wollten tatsächlich für eine Verbesserung sorgen. Auch für eine Verbesserung, was die Corona-Situation angeht. Wir haben beraten die Landesregierung in Bezug auf Corona-Warn. Wir haben nach anderen Tools Ausschau gehalten. Und es ist tatsächlich aus meiner Sicht auch eine ureigene Aufgabe der Datenschützer, nicht nur auf Anfrage zu beraten, sondern auch selbst zu gucken, woran mangelt es denn gerade, was brauchen wir denn, was für digitale Tools haben wir denn im Angebot und was fordert sozusagen gerade die Zeit. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, uns die App anzuschauen und auf der Basis eine Erklärung abzugeben, auf der Basis eine Stellungnahme an die Landesregierung. Also ja, wir waren früh dran, aber nein, das war nicht kein Schnellschuss, sondern das hatte Fundament. Man muss zudem sehen, wir hatten ein ganz ureigenes Interesse als Datenschützer, an der aktuellen Situation was zu ändern. Das, was wir in der Gastronomie vor allen Dingen gesehen haben mit den Kontaktdatenlisten, das war Mist. Das war wirklich ein Graus, sich das anzugucken. Und deswegen hatten wir wirklich ein ureigenes Interesse daran, die Situation zu verändern. Und es gibt ja wirklich eine Menge Anbieter, die genau diesen Prozess digitalisieren. Es kam eben darauf an, noch den nächsten Schritt zu machen und die Daten auch gegen den Veranstalter zu verschlüsseln. Und insofern hatten wir einen echten Antrieb, einen echten eigenen Antrieb, nach nützlichen Tools auszuschauen. Und nachdem wir eins gefunden haben und die Landesregierung uns darum gebeten hat, haben wir uns auch darum gekümmert. Also insofern ja, früh, aber nicht zu früh.
Es hatten ein paar Leute auch jede Menge Spaß, den Anmeldeprozess auszutricksen.
Ja, auch das haben wir gesehen. Das war, glaube ich, die erste größere Meldung, die gegen Luca lief. Aber auch da würde ich mal darum bitten, dass wir, jedenfalls wenn wir aus datenschutzrechtlicher Sicht schauen, uns genau überlegen, was wir da eigentlich kritisieren. Es wird doch kritisiert, dass es offensichtlich mit einer gewissen Mühe durchaus möglich ist, falsche Angaben über seine Identität oder Erreichbarkeit zu machen. Und ist das nun tatsächlich ein Punkt, den Datenschützer kritisieren sollten? Sozusagen ein bisschen ironisch gefragt, könnte man sagen, is it a bug or is it a feature? Aus Datenschutzsicht ist das mit Sicherheit ein Vorteil, dass man aus dieser Personalisierung rausspringen kann. Es geht nicht darum, dass wir das befürworten und es ist auch ganz klar, dass die Gesundheitsämter Schwierigkeiten haben, wenn man sich mit falschem Namen anmeldet, genauso wie man bei der nicht besonders sinnvollen Böhmermann-Aktionen, da Fehlinformationen in Umlauf bringt, wo man angeblich gewesen wäre oder nicht gewesen wäre und damit die Arbeit der Gesundheitsämter erschwert. Darum soll es nicht gehen. Aber jedenfalls aus Sicht eines Datenschützers sollte man doch das jedenfalls mit einer gewissen Gelassenheit sehen, wenn es dort einzelnen findigen Menschen gelingt, möglicherweise eine andere als die eigene Handynummer anzugeben oder ansonsten, was auch in der Gastronomie regelmäßig passiert ist, über seine Identität täuschen kann. Ja? Das ist eher ein Problem der Gesundheitsämter, ob sie sagen, das reicht uns noch, damit können wir noch was anfangen oder da wird eh nur Datenmüll produziert. Aber das ist nicht Sache der Datenschützer, sich darüber aufzuregen.
Das passt zur nächsten Frage. Übrigens die vorletzte Frage, also du hast es bald geschafft.
Oh, danke dir.
Stichwort Vergabeverfahren. Gibt es da was zu sagen noch?
Ja, das ist auch eine sehr breit gestreut, auch öffentliche Kritik kam jetzt heute auch vom Chaos Computer Club, die deswegen den Bundesrechnungshof einschalten wollten, warum auch immer. Ein bisschen, gut, ich will jetzt nicht zu viel rummeckern, aber es ist jedenfalls nicht ganz taktisch klug, wenn man die Luca-App nicht gut findet, sozusagen an Bundesstellen zu appellieren, sei es die Bundesregierung, den Bundestag oder den Bundesrechnungshof, die Einkaufspolitik der Länder infrage zu stellen. Das hat regelmäßig in einem föderalen Kontext keinen allzu großen Erfolg, wenn man sich bei der Bundesregierung oder dem Bundesrechnungshof über jemanden beschwert, der gar nicht unter deren Kontrolle steht. Also Föderalismus allgemeiner Teil. Da sollte man schon seine Kritik an diejenigen Stellen richten, die auch was ändern können. Was ist passiert? Der Erwerbsprozess, der ja sozusagen über die Gesundheitsämter laufen muss, über die Gesundheitsämter wird die Luca-App finanziert, und zwar mit Steuermitteln natürlich. Dieser Erwerbsprozess muss natürlich auch ansonsten rechtmäßig vonstatten gehen. Wenn der Staat Geld ausgibt, muss er eine Ausschreibung machen, muss er gucken, wer kann denn alles die Leistung, die ich vorher definiert habe, erbringen, und trifft dann eine sogenannte Vergabeentscheidung. Das soll, so wie man hört, nicht in allen Ländern funktioniert haben. Da haben wohl viele gesagt, es ist Corona, wir haben keine Zeit, wir ziehen das jetzt durch. Ich kann nur von dem berichten, was ich definitiv sagen kann. Und ich kann sagen, in Baden-Württemberg ist das nach meiner Sicht sehr korrekt abgelaufen. Es gab eine Ausschreibung. Wir waren an dem Ding auch beteiligt. Wir haben dafür Grundlagen geliefert. Übrigens genau die Grundlagen, die dann später in § 6 Absatz 4 der Corona-Verordnung drinstehen. Es hat eine Ausschreibung gegeben, es hat einen Zuschlag gegeben und so soll das laufen. Ich bin nicht im Vergaberecht genug drin, um sagen zu können, ob da irgendwelche Länder gegen irgendwas verstoßen haben. Wenn das der Fall ist, war das nicht klug, aber auch da, bei aller Liebe, das ist keine datenschutzrechtliche Frage.
Ja, dann letzter Punkt auf meiner Liste. Die Luca-App ist eine staatlich verordnete private App. Das heißt, ich werde zur Nutzung verpflichtet.
Die Frage oder dieser Vorwurf steht im Raum und auch immer damit verbunden die Frage, wird die Nutzung der App zu einem Zwang? Muss ich jetzt, wenn ich ins Konzert möchte oder wenn ich ins Möbelhaus möchte, die Luca-App installiert haben? Ist es eine staatlich verordnete private App? Und da muss man auch wieder sehr genau hinschauen. Also zum einen, wir haben sehr, sehr großen Wert darauf gelegt und siehe auch in die Corona-Verordnung, dass es immer möglich bleiben muss, sich gegen ein technisches Tool zu entscheiden und sich schlicht und ergreifend vor Ort in eine Kontaktliste einzutragen. Über die datenschutzrechtliche Problematik dieser Listen haben wir schon ausführlich gesprochen. Aber es muss jedem Einzelnen überlassen werden, gerade weil die Luca-App personenbezogene Daten verarbeitet, ob man die nutzen möchte oder nicht. Man kann also immer ausweichen und kann sagen, ich schreibe mit meiner mir eigenen gegebenen Handschrift meine Kontaktdaten beim Wirt auf den Zettel. Das muss eine freiwillige Entscheidung sein. Insofern eine Zwangs-App ist es nicht und darf es auch nicht sein. Das wäre absolut inakzeptabel. Das Ganze lässt sich eigentlich zusammenfassen in einer Anfrage, die wir bekommen haben vom Chaos Computer Club in Freiburg, die auch sehr umfangreich, sehr kritische Fragen gestellt haben, die auch angeregt haben, dass wir unsere Stellungnahme zu Luca-App überarbeiten. Vielen Dank für den Hinweis, haben wir uns angeschaut. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass unsere Positionierung richtig ist. Was der Chaos Computer Club schreibt, das können wir allerdings auch unterschreiben. Die App darf auf gar keinen Fall zur Voraussetzung dafür gemacht werden, um an einem wieder geöffneten sozialen Leben teilnehmen zu dürfen, wie dies teils in einigen Konzepten von Modellregionen erwähnt wird. Ja, die Problematik sehen wir tatsächlich und dem kann ich nur zustimmen. Hm. Es wird zum Teil rechtlicher Druck ausgeübt. Wir haben schon vorsichtig gesprochen, ich kann mich nicht zu lang auslassen über Rechtsverordnungen anderer Länder. Da werden die Kollegen dort wahrscheinlich hellhörig und finden das nicht so toll, wenn ich Ratschläge gebe. In MacPom steht die Luca-App tatsächlich in der Verordnung drin. Das ist vorsichtig gesprochen keine vollständig überzeugende Idee. Sie steht auch nicht drin im Sinne von, die Bürger müssen die downloaden, sondern sie steht drin im Sinne von, die Kontaktdatenangaben müssen elektronisch erfasst werden über die Luca-App. Die Dokumentation soll darüber erfolgen und das ist ehrlich gesagt keine so gute Idee. Aber ein anderes Thema ist viel relevanter und da müssen wir auch tatsächlich aufpassen und aufmerksam bleiben. Entsteht nicht so eine Art mittelbarer Zwang, die App zu laden, dadurch, dass Private, also das Möbelhaus oder das Theater, na gut, das wäre wahrscheinlich gar kein Privater, das private Theater, oder die Eisdiele sagen, du wirst hier nur bedient, wenn du dich mit der Luca-App eincheckst, und wir bieten dir gar keine händische Kontaktliste mehr an. Das ist so Zettelkram, das macht uns zu viel Arbeit. Wir wollen die Luca-App sehen. Und wenn du die nicht hast, kriegst du kein Eis, kriegst du kein Puppenspiel und bist außen vor sozusagen. Da muss man sehr deutlich sagen, zum einen, ja, private Veranstalter können das machen. Das ist nicht schön, aber es geht. Also ein Gastwirt, der sagt, ich lasse heute nur Gäste in die Kneipe, die Dietlinde heißen und 58 Jahre alt sind, das kann man machen und alle anderen kann man wegschicken. Und man kann denen natürlich auch sagen, den Leuten, ich lasse nur Gäste rein, die mir ihren Impfausweis zeigen oder ich lasse nur Gäste rein, die mir die Luca-App zeigen und sich darüber einchecken. Das ist tatsächlich, steht in der Hausmacht sozusagen des einzelnen Anbieters. In bestimmten Bereichen ist es ausgeschlossen, also öffentliche Stellen dürfen sowas nicht machen. Das öffentliche Theater darf das nicht machen. Das kommunale Schwimmbad darf es auch nicht. Und dann gibt es noch so einen Graubereich, wo private Stellen Daseinsvorsorgeleistungen erbringen. Also zum Beispiel die Straßenbahn, die von der Privatgesellschaft betrieben wird, aber natürlich öffentlichen Nahverkehr darstellt, die darf das auch nicht. Aber ansonsten kann es durchaus passieren. Und dadurch entsteht natürlich ein hoher Druck auf die Bevölkerung, sich jedenfalls zusätzlich auch die Luca-App zu laden. Wenn das so läuft, wir legen sehr, sehr großen Wert darauf, dass dieser Druck nicht ausgeübt wird und dass alle privaten Anbieter auch die Möglichkeit bieten, sich händisch in die Kontaktlisten einzutragen. Allerdings eine rechtliche Handhabe haben wir gegen diese Privaten nicht. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu, das zu sagen. Und da müssen wir darauf achten, auch in Zukunft.
Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Das ging jetzt sehr lang, aber ich glaube, das war auch notwendig.
Ja, war uns ein Anliegen und vielen Dank, Barney.
Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Sollten Sie noch Fragen haben zu diesem oder anderen Themen, gerne per E-Mail an pressestelle@lfdi.bwl.de. Vielen Dank.